Das Gespräch auf ERF Plus.
Tun einfach gut.
Herzlich willkommen, sagt Simone Nickel. Mein Gast ist heute die Autorin und Übersetzerin Annette Spratte. Sie liebt Bücher und das schon seit ihrer Kindheit. Besonders angetan haben es ihr die englischen Klassiker von C.S. Lewis und Tolkien. Als junge Erwachsene findet sie durch ein Buch zum Glauben an Gott. Heute ist sie selbst Autorin und schreibt mit Leidenschaft Kinderbücher sowie historische und zeitgenössische Romane auf Deutsch und in ihrer Herzenssprache Englisch. Viele ihrer Erzählungen aus vergangenen Jahrhunderten wie Die Kannenbäckerin und Die Tochter der Hungergräfin spielen im Westerwald, wo sie mit ihrer Familie lebt. In ihrem aktuellen Titel Blumen im Schuh erzählt sie einfühlsam und humorvoll die Geschichte einer Frau, die viele Jahre unter einem Narzissten leidet. Annette Spratte hatte eigentlich gar nicht vor, Autorin zu werden. Wie es dann doch dazu gekommen ist, was sie zum Schreiben inspiriert und welches Buch ihr eine neue Lebensperspektive geschenkt hat, darüber sprechen wir in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Annette Spratte.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das freut mich sehr.
Und mich auch. Sie lesen gerne. Ich stelle mir vor, zu Hause bei Ihnen stehen viele Bücher im Regal oder sind Sie mehr jemand, der auch digital liest?
Also sehr viele Bücher habe ich nicht. Die stapeln sich jetzt nicht bis unter die Decke. Ich bin eher so diejenige, die wirkliche Leseschätze hortet. Bücher, die ich gerne nochmal lesen möchte. Die mir so ganz gut gefallen haben, aber wo ich denke, ach ja, war ganz nett, aber brauchst du nicht nochmal. Die wandern dann wieder weiter. Aber ich habe einige wirklich auch sehr alte Bücher bei mir. Mein ältestes Buch ist, glaube ich, 150 Jahre alt. Von Charles Dickens, Martin Chuzzlewit in einer Schmuckausgabe. Ja, das gefällt mir einfach unglaublich gut, diese alten Bücher, wo so viel drin steckt. Und inzwischen lese ich aber tatsächlich auch E-Books, weil viele der Autoren, die ich gerne mag und auch teilweise persönlich kenne, die veröffentlichen im Self-Publishing. Und da sind die Bücher in Deutschland im Handel teilweise gar nicht erhältlich. Und deswegen habe ich dann zum E-Book gegriffen, zumal man ja dann auch ein bisschen älter wird und die Augen nicht mehr so mitmachen und das Anpassen der Schriftgröße doch ja sehr charmant ist.
Genau, das ist ein großer Vorteil. Englisch ist Ihre Herzenssprache. Also Sie haben auch englische Bücher bei sich zu Hause stehen. Wie kommt das, dass Englisch Ihre Herzenssprache ist?
Woher das kommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Ich habe in der Schule ganz normal Englisch gelernt, wie jeder andere auch. Und ich habe einfach sehr früh schon gemerkt, dass mir diese Sprache viel mehr entspricht in der Ausdrucksweise als das Deutsche. Und ich habe dann angefangen, mir alles auf Englisch reinzuziehen, was ich irgendwie in die Finger kriegen konnte, ob es nun Bücher waren, ob es Radiosendungen waren oder dann auch Fernsehen. Alles wurde auf Englisch konsumiert und das hat dazu geführt, dass ich einen sehr großen Wortschatz habe. Dann war ich ein Jahr lang in Amerika nach der Schule und wurde da schon nicht mehr als Deutsche erkannt, weil ich einfach schon auf Muttersprachlerniveau Englisch gesprochen habe.
Mhm. Und Sie sind auch Übersetzerin geworden. Sie übersetzen also auch vom Englischen ins Deutsche?
Ja, genau. Das kam dann etwas später im Leben. Ich hatte ursprünglich gedacht, dass ich das gar nicht mag, Sachen zu übersetzen. Da ich das aber von Berufswegen immer wieder tun musste, ich bin gelernte Rechtsanwaltsgehilfin, habe in verschiedenen Wirtschaftskanzleien gearbeitet, wo eben Vertragstexte übersetzt werden mussten und das wurde mir anvertraut und dann habe ich gemerkt, ja gut, das kann ich und dann habe ich halt neben dem Beruf die Ausbildung noch gemacht, habe aber trotzdem erst auf den Wunsch eines anderen Autors angefangen, mal ein Buch zu übersetzen und dabei habe ich dann festgestellt, dass das mir tatsächlich Spaß macht und dass es mir auch sehr leicht fällt. Also wenn ich den englischen Satz lese, dann weiß ich eigentlich schon, wie der auf Deutsch klingen muss, wie man ihn umstellen muss, damit es vernünftig klingt und nicht irgendwie übersetzt. Das möchte man ja nicht. Ja, danach habe ich dann erst mein eigenes Buch auf Deutsch übersetzt, was ich ja zuerst auf Englisch geschrieben hatte.
Jetzt müssen Sie mal uns mitnehmen auf diese Reise von einer begeisterten Leserin, von der Rechtsanwaltsgehilfin zur Übersetzerin und dann jetzt zur Autorin. Wie ist dieser Weg verlaufen?
Also das Schreiben ist mir eigentlich schon in die Wiege gelegt. Ich habe meine Großmutter nie kennengelernt. Die ist lange, lange vor meiner Geburt verstorben. Aber die hat mit 18 Jahren das erste Buch veröffentlicht. Das ist tatsächlich immer noch zu kriegen. Das heißt Auf dem Uhlenstein von Claire Gerbig. Und das Büchlein, es ist nur ein ganz, ganz dünnes kleines Ding. Das hat mich total überrascht mit seiner Tiefe. Am Anfang fängt es so plätschernd an. Man denkt, ach ja, so eine seichte Liebesgeschichte. Und dann wird es aber wirklich richtig tief. Und ich war völlig von den Socken, weil ich das auch erst sehr spät erfahren habe. Da war ich, glaube ich, schon 30, als ich mitgekriegt habe, dass meine Großmutter Autorin war. Und sie hat im Krieg einen großen, dicken Roman geschrieben, der auch von einem Verlag akzeptiert wurde. Und die konnten ihn aber nicht drucken, weil kein Papier da war. Und dann haben sie ihr gesagt, bewahren Sie das Manuskript gut. Und sobald wir wieder Papier haben, werden wir es drucken. Und dann ist dieses Manuskript allerdings im Bombenhagel in Essen verbrannt. Das ist,
ach, wie schade.
Ja, also ich weiß nicht, was da drin stand. Das bin ich sehr, sehr traurig drüber. Ich merke, dass ich wirklich eine Gabe habe zum Schreiben. Man unterhält sich ja auch mit anderen Autoren und ich weiß, wie sehr andere darum ringen, zu formulieren, die richtigen Worte zu finden. Und mir fällt es wirklich enorm leicht. Also ich muss da nicht lange überlegen, um zu wissen, wie ich etwas sagen möchte. Und das hat sich schon sehr früh manifestiert. Also ich habe als Jugendliche schon gern geschrieben. Es waren aber nie Geschichten, wo ich gesagt hätte, ja, das muss jetzt unbedingt jemand anderes lesen, sondern also ich, was ich mit 18 geschrieben habe, das hätte niemand veröffentlicht. Das muss man mal neidlos so anerkennen. Und ich habe dann mein Leben lang ja irgendwie aufgrund meines Berufs auch mit Texten zu tun gehabt, mit Sprache, mit Formulieren, habe aber nie gedacht, ja, ich muss jetzt Schriftstellerin werden oder ich will unbedingt ein Buch schreiben. Der Gedanke war im Hintergrund. Und ich habe immer irgendwelche Geschichten im Kopf. Das war sozusagen meine Einschlaftherapie, dass ich mir einfach irgendwelche Sachen vorgestellt habe, ausgedacht habe. Wenn es schief ging, war es zu spannend und ich habe natürlich nicht geschlafen. Aber ja, es war nie etwas dabei, wo ich dachte, das ist jetzt wirklich gut genug. Bis zu diesem merkwürdigen Moment, was glaube ich im Jahr 2014 war, wo ich auf einmal eine komplette Story im Kopf hatte mit fast allen Figuren, mit ihren Hintergrundgeschichten, mit ihren Wünschen, Träumen, Hoffnungen, Problemen, Ängsten. Es war alles da auf einen Schlag. Ich weiß nicht, wo das herkam. Keine Ahnung. Aber diese Geschichte hat mich so fasziniert, dass ich dachte, ich möchte die lesen. Und wenn ich sie lesen will, dann muss ich sie aufschreiben. Und ja, dann habe ich angefangen zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben. Und ich habe erstmal niemandem davon erzählt, auch meinem Mann nicht, weil ich dachte, naja, bisher hast du noch nie irgendwas fertig gekriegt, ist vielleicht mal wieder nur so ein Anflug. Nee, aber nach einem halben Jahr schrieb ich immer noch. Und dann habe ich es ihm mal erzählt. Und da diese Geschichte in Amerika spielte, habe ich auf Englisch geschrieben, weil mir das einfach nahe lag, weil ich halt auch so viel Englisch gelesen habe in meinem Leben. Ja, und dann sagte er dann nur mit einem Schulterzucken, ja, wenn du meinst, wenn es dich glücklich macht.
Er war ein bisschen skeptisch.
Er war sehr skeptisch. Das hat sich inzwischen völlig verändert. Er ist inzwischen einer meiner größten Fans. Und ja, diese Geschichte ist jetzt inzwischen unter dem Titel Die Lebenswege-Reihe auch veröffentlicht. Zwar im Self-Publishing, weil ich eben diesen merkwürdigen Weg gegangen bin. Als Deutsche ein englisches Buch schreiben, da findet man ja keinen Verlag. Wie soll man das denn machen? Ja, also genau. Und ja, deswegen bin ich dann ins Self-Publishing gegangen.
Mittlerweile veröffentlichen Sie auch beim Franke-Verlag, Franke-Buch. Besonders Ihre historischen Romane. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, historische Romane zu schreiben?
Oh, das wollte ich anfangs überhaupt gar nicht. Ich habe zwar schon immer gerne historische Romane gelesen, weil ich dadurch viel besser Geschichte kennenlerne als alles, was ich je im Schulunterricht gelernt habe. Insofern hat mich das immer fasziniert, aber ich habe gedacht, oh nein, diese ganze Recherche, oh, bloß nicht, da wirst du ja wahnsinnig. So, und dann tauchte eine zierliche junge Frau in meinem Kopf auf, die recht altertümliche Kleidung trug und nicht viel gesagt hat, am Anfang überhaupt erstmal gar nichts. Und das war die Stumme Magd. Und da ich zu der Zeit mir eigentlich gesagt hatte, ich will mich auf den deutschen Markt konzentrieren. Ich schreibe nicht auf Englisch, sondern ich schreibe auf Deutsch, weil eben gerade ich den Vertrag für die Kinderbücher bekommen hatte und das alles eigentlich gut lief, wollte ich die erstmal wieder wegschicken. Weil ich dachte so, nee, du störst jetzt hier, weil mir schon bewusst war, das ist England, wo die ist. So. Und die ging aber nicht weg. Ich wurde die nicht mehr los. Die hat mich so lange genervt, bis ich gesagt habe, okay, dann schreibe ich jetzt eben deine Geschichte. Dann habe ich angefangen zu schreiben und merkte aber, das ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Irgendwie fehlt da was. Und dann fiel mir auf, ja, du schreibst ja aber auch die ganze Zeit mit einem schlechten Gewissen, weil du ja eigentlich auf Deutsch schreiben wolltest. Und dann dachte ich so, dann schreib die Geschichte doch auf Deutsch. Und dann habe ich nochmal angefangen, alles übersetzt, was ich schon hatte und nochmal ausgeschmückt. Und dann merkte ich, jetzt läuft's, jetzt funktioniert's. Ja, und dann habe ich dieses Manuskript dann bei Franke eingereicht. Und die haben genickt, haben es veröffentlicht. Und als sie festgestellt haben, oh ja, das kommt sehr gut an, haben sie mich gebeten, ob ich nicht noch mehr historische Romane schreiben könnte.
Ja, und so sind noch mehrere Bücher erschienen.
Mhm. Genau.
Können Sie uns noch ein bisschen verraten, die Stumme Magd, diese Figur ein bisschen vorstellen?
Ja, wir befinden uns da auf einem Gestüt in England um 1700 herum. Und diese Magd ist, wie der Titel schon sagt, stumm, die sagt also nichts. Und da kommt ein junger Mann auf dieses Gestüt, der als Stallmeister dort eingestellt wird. Und ihm fällt auf, dass die sehr zerlumpt aussieht, dass sie von allen anderen gemieden wird und dass der Gutsbesitzer sie aber mit Augusaugen bewacht. Und das kommt ihm alles sehr merkwürdig vor. Und er fängt also an, da mal nachzuforschen, was es denn damit wohl auf sich hat. Und ja, viel mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen, weil es da eben darum geht, dieses Geheimnis dieser jungen Frau zu lüften, warum sie nicht spricht, weil er merkt nämlich nach einiger Zeit, dass sie durchaus sprechen könnte, es aber nicht tut. Also sie ist nicht taub, sie ist nicht stumm wirklich, sondern sie spricht einfach nur nicht. Und ja, da gibt es ein paar sehr düstere Geheimnisse und es ist recht spannend und es kommen viele Pferde drin vor und
wo sie ja auch eine Beziehung zu haben.
Ja.
Genau. Die Stumme Magd, das war so das Erstlingswerk. Bei den historischen Romanen, ein Sonett für die Müllerin gab es, die Tochter der Hungergräfin, die Kannenbäckerin, das Holz, aus dem wir geschnitzt sind. Welches ist das Buch, das am besten bei den Leserinnen und Lesern angekommen ist?
Das ist ganz schwer zu sagen. Also ich glaube, nicht verraten, aber die Kannenbäckerin ist tatsächlich mein persönlicher Favorit, weil ich einfach diese Figur von der Johanna so sehr liebe, weil das so ein impulsiver Mensch ist und trotzdem so herzlich und ja, die ist mir schon sehr ans Herz gewachsen. Und ich glaube, dass die auch bei den Lesern einen ganz großen Stein im Brett hat.
Bei diesem Buch, da geht es um das Töpferhandwerk.
Genau, da geht es ums Töpferhandwerk. Sehr spannend, habe ich auch sehr viel recherchiert. Da habe ich dann übrigens auch festgestellt, dass Recherche gar nicht so schlimm ist, sondern auch sehr viel Spaß macht und sehr interessant ist. Ja, da war ich im Keramikmuseum in Hörgrenzhausen und habe da mich mit den Mitarbeitern auch unterhalten und sehr viele Detailinformationen bekommen. Und es ist wirklich faszinierend, wie damals zu der Zeit solche Kunstwerke geschaffen wurden. Und die man sich da im Museum eben auch angucken kann, ja, aus dieser Zeit. Also die berührt schon sehr viele Menschen, da bekomme ich sehr viel positives Feedback zu. Aber auch die anderen Romane, also gerade auch das Holz, aus dem wir geschnitzt sind, das hat auch sehr viele Menschen sehr berührt.
Ich habe festgestellt, dass in Ihren historischen Romanen, dass da auch immer wieder Personen vorkommen, die sehr kreativ und sensibel sind. Nicht nur, aber das ist mir so aufgefallen. Hat das einen Grund?
Ja, das hat durchaus einen Grund. Zum einen entspricht mir das selbst. Also auch ich bin ein eher sensibler, kreativer Mensch. Auch in meinem Umfeld habe ich da so einige in der Familie. Aber ich finde auch, dass diese Menschen in unserer doch sehr lauten Welt sehr unterrepräsentiert sind. Und sie haben so viel zu geben, diese kreativen Seelen. Und man kennt sie meistens als gute Zuhörer oder als Seelsorger, jemand, bei dem man sich ausweinen kann oder sowas. Aber sie ziehen sich halt auch oft zurück da, wo es laut wird. Und das ist eigentlich sehr schade, weil sie sehr viel zu sagen haben. Und ja, auch sehr gute Gedanken oft.
Mhm. Wenn man so in ganz andere Epochen eintaucht, in andere Jahrhunderte, verändert das den Blick in die Gegenwart?
Ja, jetzt neulich habe ich noch gedacht, was uns in unserer Gesellschaft fehlt, ist abends zusammen am Feuer zu sitzen und in die Flammen zu starren und miteinander zu sprechen. Es ist was völlig anderes, ob man in eine Flimmerkiste starrt oder auf sein Handy oder ob man in dieser Ruhe sitzt und das Knistern der Flammen hört und ja auch so ein bisschen diese Dunkelheit um sich hat. Und die setzt ja auch einiges frei, wo man sich besser unterhalten kann. Und da, wo es schrill und laut ist und irgendwas flimmert und ständig Ablenkung da ist, das tut uns nicht gut. Und manchmal sehne ich mich wirklich danach, in einer Zeit zu leben, wo es keinen Motorenlärm gibt und keine Flugzeuge, keine Heckenscheren und Kreissägen und was man im Westerwald so alles hört. Und wo das Leben auch einfach langsamer ist. Deswegen schreibe ich auch in einer Zeit, die vor der Industrialisierung spielt, weil ich einfach mit diesem Ganzen nicht so gern zu tun habe.
Mhm. Versuchen Sie dann in Ihren Alltag oder in Ihren Feierabend dann bewusst auch Zeiten so einzubauen, wo Sie sagen, so, jetzt sitze ich vorm Kamin, falls Sie einen haben.
Leider nicht.
Schade. Ja, so ruhige Zeiten einzubauen, wo man miteinander sich unterhält und Dinge teilt.
Ja, also das versuche ich auf jeden Fall. Das ist mir auch wirklich wichtig, weil das auch gerade für Beziehungen so wichtig ist, dass man wirklich die Zeit findet, miteinander zu reden. Oft machen wir das auf Spaziergängen. Da lädt unsere Umgebung ja sehr zu ein. Ich sage immer, ich lebe da, wo andere Leute Urlaub machen. Das ist einfach traumhaft schön. Und das genieße ich auch sehr, wirklich diesen weiten Blick zu haben, diese frische Luft atmen zu können. Also atmen ist wirklich sehr hilfreich. Es klingt jetzt irgendwie albern, aber dieses tiefe Atmen draußen im Wald, das ist nochmal was anderes, als wenn man einfach nur so vor sich hin atmet. Das ist schon gut.
Was inspiriert Sie zum Schreiben? Also Sie haben jetzt schon erzählt, dass Sie manchmal oder ganz oft einfach eine Geschichte schon im Kopf haben, dass da eine Figur schon da ist, die Ihnen die Geschichte so erzählt. Ist das alles schon fix, bevor Sie anfangen zu schreiben?
Manchmal ja, oder ja eigentlich sehr oft. Es ist wirklich eine ganz merkwürdige Geschichte, die ich auch nicht logisch erklären kann. Also ich setze mich nicht hin und denke mir irgendetwas aus. Das passiert in den seltensten Fällen, sondern es ist meistens so, dass wirklich eine Figur in meinem Kopf auftaucht und, wie ich eben schon gesagt habe, einfach ihre ganzen Sorgen und Nöte und Hoffnungen im Gepäck hat und sagt, schreib das auf. Und ich sage immer so scherzhaft, eigentlich bin ich nur die Sekretärin. Aber das ist auch nur die halbe Wahrheit, weil natürlich forme ich die Geschichte im Schreibprozess. Ich weiß zwar oft von Anfang an, welche Elemente darin eine Rolle spielen, wo es hingehen soll, was ich damit ausdrücken will, was die Geschichte spannend macht. All diese Elemente, die weiß ich intuitiv und trotzdem gestalte ich sie ja auch. Und manchmal habe ich aber im Schreibprozess auch Szenen, die ich gar nicht unter Kontrolle habe. Also ich weiß, gerade bei der Stummen Magd gab es eine Szene, da habe ich mich morgens an den Computer gesetzt, wollte anfangen zu schreiben und ich wusste gar nicht so recht, ach, wie geht's denn jetzt weiter? Und ich habe einfach mal angefangen. Und dann merkte ich, ich schreibe, es fließt, ich schreibe, was schreibe ich da eigentlich? Was passiert hier? Und es kam eine Szene heraus, wer das Buch kennt, das war der Trauerritt von Daniel. Da war vorher der alte Stallmeister verstorben und er hat das irgendwie verarbeiten müssen, weil er eine gute Beziehung zu dem hatte. Das war eine ganz tolle Szene und ich dachte, wo kam die denn jetzt her? Und dann zu der Zeit hatte ich eine Freundin, der ich immer kapitelweise das geschickt hatte, was ich gerade geschrieben hatte. Die meldete sich dann am nächsten oder übernächsten Tag zurück und sagte zu mir, du, das war total schön, das war so tröstlich für mich, weil ich habe gerade einen guten Freund verloren. Und da geht mir jetzt auch gerade wieder die Gänsehaut rauf und runter, wo ich denke, wo kam das her? Sie brauchte das in dem Moment. Ja, wie passiert sowas? Und da kann ich dann wirklich nur sagen, ich schreibe nicht allein, Gott schreibt mit. Das, welcher Anteil davon jetzt von ihm ist, welcher Anteil von mir ist, das kann man, glaube ich, gar nicht mehr auseinanderdividieren, weil das einfach verschmilzt.
In Ihren Büchern kommt doch immer wieder der Glaube mit Gott vor. Sie thematisieren das, Sie bringen das auf feine Art und Weise rein. Warum ist Ihnen das wichtig?
Die Begegnung mit Gott und mit Jesus ist das Beste, was mir in meinem Leben je passiert ist. Und wie es so ist, wenn man von etwas begeistert ist, dann möchte man das anderen Menschen mitteilen. Und da ich selber über ein Buch diesen Weg zu Gott gefunden habe, habe ich die Hoffnung, dass es anderen Menschen auch so gehen kann. Und das wäre einfach wunderbar, wenn ich irgendwann mal erfahre, ja, da hat sich jemand Gott zugewandt, einfach weil er in meinen Büchern etwas gefunden hat, was ihm berührt hat, was ihm die Tür aufgemacht hat und ja, wo einfach eine Nähe entstanden ist, die vielleicht vorher nicht da war. Ja, das ist eigentlich so meine größte Motivation, diese Glaubensthemen einzuweben, aber sie müssen zur Figur passen, sie müssen in die Geschichte passen, es darf nichts Übergestülptes sein. Also wenn ich das Gefühl habe, da ist eine Geschichte, da wird einfach nur fromme Soße drüber gekippt, damit man es christlich nennen kann, da kann ich gar nicht mit umgehen, das möchte ich nicht.
Sie haben nun erwähnt, es gibt ein Buch, das Sie ganz persönlich berührt hat und Ihnen ja so ein Fenster zum Glauben geöffnet hat. Welches Buch war das?
Das war das kleine Büchlein Mr. Gott, hier spricht Anna. Es ist die Geschichte von einem kleinen Mädchen. Wann genau das spielt, weiß ich nicht. In London, im East End. Ein junger Mann, der das Mädchen findet, obdachlos, offensichtlich misshandelt. Und der nimmt es bei sich zu Hause auf. Und dieses Mädchen hat eine ganz lebendige Beziehung zu Gott. Und zu der Zeit habe ich selber mit dem Glauben sehr gehadert, weil ich das mit dem Leid auf dieser Welt einfach nicht vereinbaren konnte, dass es einen liebenden Gott geben soll, wo ich immer gedacht habe, guck dich doch mal um hier, das passt nicht zusammen. Und in diesem Buch wird das thematisiert und dieses Mädchen kommt einfach zu dem Schluss, dass Gott genauso traurig ist über das Leid, was auf der Welt herrscht, wie ich das bin. Und das hat mir einfach die Tür geöffnet, weil ein Gott, der genauso daran leidet wie ich oder vielleicht sogar noch viel mehr anzunehmenderweise, mit dem kann ich mich identifizieren. Da habe ich einen Zugang zu. Und ja, das war so der erste Schritt, überhaupt den Glauben zulassen zu können.
Wie ging es dann für Sie weiter? Welche weiteren Schritte folgten oder gab es bestimmte Highlights, Aha-Erlebnisse mit Gott?
Ja, ein Highlight oder beziehungsweise das Highlight schlechthin war sicherlich der Moment, als ich begriffen habe, was Jesus eigentlich für mich getan hat. Weil bloß weil man an Gott glaubt, heißt das noch lange nicht, dass man mit Jesus etwas anfangen kann. Also ich war der felsenfesten Überzeugung, wenn ich irgendetwas falsch mache in meinem Leben, dann muss ich auch selber dafür gerade stehen. Und das hat mich davon abgehalten, Jesus in mein Leben einzuladen. Das funktionierte nicht. Ich habe ihn zwar durchaus als Gottes Sohn anerkannt. Das stand für mich nicht in Frage. Aber was das mit mir persönlich zu tun hatte, das habe ich nicht verstanden. Und dann bin ich ins Kino gegangen. In einen völlig stinknormalen Hollywood-Film. Und da ging es darum, es führt jetzt zu weit, das alles auszuholen, was da passiert ist. Auf jeden Fall waren da verschiedene Szenen, die mir deutlich gemacht haben, was man im Leben alles falsch machen kann und dass man das auch gar nicht unbedingt wieder gerade biegen kann, weil man teilweise ja auch gar nicht weiß, wo man Menschen verletzt hat oder irgendetwas in der Richtung getan hat. Und dann gab es eine Szene, wo einer der Schauspieler da stand und sagte, Gott, es tut mir leid, reicht das denn nicht? Und ein anderer drehte sich um und sagte ganz aus dem Ärmel, nö, anscheinend nicht. Das war der Moment, wo ich in meinem Kinosessel runtergerutscht bin und gedacht habe, oh, es reicht nicht, wenn es mir leid tut. Und dann habe ich mir so vorgestellt, wie alles, was ich in meinem Leben so verbocke, wie so ein Kieselstein zwischen mir und Gott liegt. Und je mehr ich drüber nachgedacht habe, desto größer wurde dieser Berg an Steinen. Und dann kam auch schon mal so der ein oder andere Felsbrocken dazu. Das waren nicht nur Kiesel. Und dann habe ich gedacht, ich stehe im Schatten. Ich kann gar nicht in Gottes Licht sein, weil einfach dieser Berg im Weg ist. Und dann habe ich begriffen, Jesus hat die Stange Dynamit, die das ganze Ding wegsprengt. Und ab dem Moment habe ich ihn dann in mein Leben eingeladen und das hat alles verändert.
In Ihrem aktuellen Buch Blumen im Schuh, das ist eine zeitgenössische Geschichte, auch eine Geschichte, wo nicht alles glatt läuft, wo Schuld, Versagen, Zerbruch eine Rolle spielt. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben?
Tja, also die Initialidee bekam ich unter meinem Kirschbaum. Da saß ich nämlich in der Schaukel und habe Gott gefragt, was ich denn wohl als nächstes schreiben soll. Und dann ploppten mir Elisabeth und Anja in den Kopf, inklusive dieses Running Gags, der sich durch das ganze Buch zieht, dass Anja Elisabeth immer wieder mit anderen Spitznamen versieht. Und ja, eben auch diese Hintergrundgeschichte, da ist ein narzisstischer Ehemann, der seine Frau manipuliert, bis sie sich selber gar nicht mehr kennt und sie muss sich irgendwie daraus befreien. Ich wusste in diesem Moment, ich muss das schreiben. Ich muss es schreiben, weil es mich eben auch selber betrifft. Nicht in dieser Konstellation. Ich habe keine narzisstische Partnerschaft erlebt. Bei mir ist das anders gelagert. Aber ich muss dieses Thema verarbeiten. Und dann habe ich da wirklich einfach drauf losgeschrieben. Ich habe mich jetzt nicht daran orientiert, wer wird es hinterher lesen oder so, sondern ich habe wirklich einfach nur in die Tasten gehauen und geguckt, was passiert. Und es war für mich sehr heilsam. Es hat mir viele Dinge bewusst gemacht und erst im Nachhinein konnte man dann anfangen, vielleicht ein bisschen dran rumzufallen, um zu gucken, für welche Leserschaft ist es denn geeignet.
Können Sie kurz beschreiben, wie zeigt sich Narzissmus?
Ein narzisstischer Mensch ist sehr von sich überzeugt. Im Prinzip gibt es nur ihn als Mittelpunkt des Universums und alle um ihn herum müssen sich ihm unterordnen und anpassen. Und als jemand, der mit einem Narzissten zusammenlebt, ist ja die Folge davon, dass man schleichend immer mehr Verantwortung übernehmen muss. Man bekommt ständig die Schuld zugeschoben für alles, was schiefläuft. Man ist irgendwann gar nicht mehr in der Lage, sich dagegen zu wehren. Man nimmt seine eigenen Bedürfnisse nicht mehr wahr, weil die einfach keine Rolle spielen in der Realität, weil der Raum, den der Narzisst einnimmt, einfach immer größer und immer größer und immer größer wird und alles andere an die Seite drängt. Und ja, man verliert sich im Prinzip selbst.
Die Ehe ihrer Hauptfigur scheitert. Vor dem Traualtar versprechen sich Paare ewige Treue. Für Menschen, die Christen sind, ist das besonders schwer, an so einen Punkt zu kommen, wo man dann feststellt, es geht nicht mehr gemeinsam weiter. Wie denken Sie darüber?
Also ich bin durchaus jemand, der sagt, nicht beim ersten Problem die Flinte ins Korn werfen. Man muss an einer Ehe arbeiten. Das ist auf jeden Fall richtig und wichtig. Aber wenn eine Person in dieser Ehe ein Narzisst ist, dann ist die andere Person ein Missbrauchsopfer. Und das muss man sich halt wirklich bewusst vor Augen führen, dass man in einer Missbrauchssituation nicht verharren muss. Man muss da raus. Man muss sich selber schützen. Das ist einfach ganz enorm wichtig. Deswegen würde ich jeden ermutigen, der sich in so einer Situation befindet, such dir Hilfe. Alleine schafft man es in der Regel nicht. Such dir Hilfe.
Das Problem ist ja oft auch, dass der Narzisst keine Selbsterkenntnis hat, dass der die Probleme eben immer nur beim anderen sieht. Und dann auch eine Ehetherapie oft auch schwierig ist, wenn eben ein Partner total blockiert und sagt, bei mir ist alles in Ordnung, das Problem bist du.
Ja, genau. Das funktioniert einfach nicht. Es müsste eine Erkenntnis da sein und eine Veränderungsbereitschaft. Mhm. Und wenn die nicht gegeben ist, dann nützt auch die beste Therapie nichts.
Sie haben da zwei so ganz unterschiedliche Charaktere zusammengestellt in diesem Buch. Die Elisabeth, das ist die betrogene Ehefrau, also ihr Mann geht auch fremd, sie ertappt ihn, ist am Boden zerstört. Sie hat eher so eine pflichtbewusste Buchhaltermentalität. Und dann die andere, das ist die Schwägerin, die Anja, das ist eher eine unkonventionelle Frau, Sozialarbeiterin. Bei ihr im Haus gehen die Leute aus und ein, da herrscht das bunte Leben. Und Elisabeth flieht zu ihr sozusagen, um einfach klarzukommen mit der ganzen Situation. Warum haben Sie diese beiden Frauen so zusammengestellt, wo dann auch letztlich, obwohl sie so unterschiedlich sind, auch Verbundenheit und Freundschaft entsteht?
Also zunächst einmal ist das ja unglaublich witzig, wenn solche konträren Persönlichkeiten aufeinander knallen. Und diesen Humor in der Geschichte habe ich auch einfach gebraucht, weil das sonst alles sehr trist und düster geworden wäre. Und ich hatte da sehr, sehr viel Spaß dran. Und ich bin auch der Meinung, dass man einander einfach stehen lassen sollte und gehe vielleicht auch ein Stück weit gegen Vorurteile vor. Ja, ich sag mal, eine Elisabeth hat ja jede Menge Vorurteile gegen Anja und die muss sie eben Stück für Stück revidieren, weil Anja in ihrer Persönlichkeit ja ein herzensguter Mensch ist, egal wie chaotisch sie ist. Man sollte eben einfach mal ein bisschen genauer hingucken, wie die Leute denn wirklich sind und nicht alles schon auf den ersten Blick aburteilen und sagen, oh nee, kann ich nichts mit anfangen.
Sie haben da einen ganz besonderen Schreibstil. Sie haben schon gesagt, humorvoll auf jeden Fall. Die Dialoge sind wirklich sehr humorvoll. Ja, ich würde sagen, auch flapsig, mit Kraftausdrücken, unverblümt, schnoddrig. So erlebe ich Sie jetzt nicht so im Gespräch. Warum haben Sie sich entschieden, genau so zu schreiben?
Das hat der Charakter der Anja einfach so mitgebracht. Die ist so. Ja, das sorgt halt einfach auch für jede Menge Spaß und Komik. Wie soll ich es anders sagen? Sie ist einfach so. Die muss man so nehmen, wie sie kommt.
Genau. Welche Gedanken, was war Ihnen wichtig beim Schreiben? Was soll da beim Leser, bei der Leserin ankommen?
Also gerade am Anfang der Geschichte war es mir wichtig, dass der Leser spürt, wie es sich anfühlt, in dieser Rolle eines Opfers von Narzissmus zu stecken. Ich habe anfangs sehr damit gerungen, wie schaffe ich es, das zu transportieren, ohne dass es jetzt zu lang, zu ausufernd ist, um den Leser nicht zu verlieren. Weil das natürlich eine unangenehme Situation ist. Aber ich wollte wirklich, dass man das einfach mal miterlebt und dann eben auch diesen Befreiungsschlag miterlebt. Wie kann man denn dieses Zunichtegemachte, man kann gar nicht sagen Angeschlagene, sondern das Zunichtegemachte Selbstbewusstsein wiederfinden? Und das ist ja ein Weg, auf dem wir Elisabeth da begleiten, der ein sehr schwieriger ist, weil man rutscht halt auch immer wieder zurück in diese alten Verhaltensweisen. Man hat diese Gedanken, die man ja über Jahre eingetrichtert gekriegt hat, die legt man ja nicht über Nacht ab, sondern die kommen ja immer wieder. Und deswegen ist es auch in der Geschichte ein ständiges Hin und Her, wo man aber merkt, ja, es sind immer wieder Rückschritte da, aber sie kommt auch immer wieder ein Stückchen weiter. Und das ist, ja, hoffe ich einfach für diejenigen Leser, die vielleicht selber betroffen sind, eine Hilfestellung, ein Weg, um zu sehen, so kann es gehen. Dass sie vielleicht auch ein Stück weit Mut finden, okay, ich traue mich aus meinem Versteck raus, wo ich mich zwar arrangiert habe, aber wo ich weiß, mir geht's nicht gut. Oft ist es ja auch so, dass es einem erstmal bewusst werden muss, in was für einer Situation man da einfach drinsteckt. Weil, also gerade auch bei Elisabeth ist ja auch viel Verleugnung da. Ja, dass sie einfach sagt, nein, wieso? Ich habe doch eine gute Ehe, es ist doch alles super. Und
nach außen hin wirkt es auch so, ne?
Ja, genau.
Mhm. Und das Fatale, was ich auch finde bei dieser Geschichte, die besuchen eine christliche Gemeinde und nachdem sie erfahren hat von dem Ehebruch, trennt sie sich und geht nicht in die Gemeinde, er weiterhin und er dreht den Spieß um. Mhm. Er stellt es so dar, wie wenn sie ihn verlassen hätte und man glaubt ihm.
Ja. Ja, verlassen hat sie ihn ja, aber als hätte sie ihn betrogen. Mhm. Ja, aber ja, das ist eben das Problem mit diesen narzisstischen Persönlichkeiten, die wissen sich ins beste Licht zu rücken und die haben keine Hemmungen, die Wahrheit so zu verdrehen, wie sie ihnen gerade in den Kram passt. Es war für mich erschreckend zu hören von einigen Lesern, die gesagt haben, ich kenne exakt genau solche Ehepaare. Ich kenne solche Menschen. Mhm. Die sind, und ich versuche immer schon, dieser Frau zu helfen, aber ich komme nicht dran, es geht nicht. Sie steckt einfach fest in dieser Situation. Ich habe eine sehr persönliche E-Mail bekommen von einer Betroffenen, der ich persönlich sehr weiterhelfen konnte in diesem Konflikt, in dem sie selber steckte. Das fand ich natürlich toll, wenn ich merke, okay, es ist jetzt nicht nur Unterhaltung, sondern es bringt auch wirklich Menschen was. Sehr viele Leute waren sehr angetan, gerade auch von dem humorigen Aspekt des Buches. In den Rezensionen liest man hin und wieder, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es heute noch Frauen gibt, die sich so unterbuttern lassen. Da hat man ja das Gefühl, man wäre in den 50er Jahren. Und da habe ich so gedacht, oh, wie schön für dich, dass es in deinem Erfahrungshorizont so etwas nicht mehr gibt. Mhm. Aber leider ist es für viele Frauen immer noch Realität. Und das, ja, das ist schon traurig.
Mhm. Ich vermute, dass Sie auch jetzt gerade dabei sind, wieder was Neues zu schreiben. Auf was dürfen wir uns freuen?
Ja, im Moment schreibe ich tatsächlich mal an einer historischen Mystery-Reihe, die nicht im vorindustriellen Zeitalter spielt, sondern im viktorianischen in London. Und ja, da habe ich auch tatsächlich mal, um es mal auszuprobieren, mir wirklich die Charaktere ausgedacht. Mhm. Und auch den ganzen Lauf der Geschichte, wie sich alles so zutragen wird, weil man bei diesen Mystery-Geschichten, da geht es ja irgendwelche Rätsel, die gelöst werden müssen, da muss man natürlich schauen, wo setze ich welchen Impuls, wo möchte ich was in der Geschichte offenbaren, wo kommen neue Wendungen und sowas. Und es werden wahrscheinlich 4 Bände werden, natürlich auch eine enorm lange Geschichte ist, muss man da dann schon ein bisschen mehr planen, als ich das normalerweise tue. Inzwischen haben die Figuren aber auch schon wieder ein Eigenleben entwickelt, also da sind schon wieder ein paar Überraschungen passiert und ja, mir im Laufe der Geschichte auch Dinge klar geworden, die ich am Anfang noch nicht wusste und ja, es ist spannend, aber es wird noch sehr lange dauern, also Sie können sich noch eine ganze Weile freuen.
Mhm. Sie haben jetzt gerade gesagt, da haben Sie sich die Figuren ausgedacht. Mit anderen Worten, bei historischen Romanen ist es ja so, dann hat man irgendwie auch eine gewisse Vorlage. Bei der Hungergräfin zum Beispiel war es auch so, ne? Da hatten sie ja recherchiert und da haben sie sich auch so dran halten müssen, so ein bisschen zumindest. Natürlich ein Roman, schriftstellerische Freiheit, aber es hat eine gewisse Vorlage.
Also bei der Tochter der Hungergräfin, ja, da war es so, dass einfach die Geschichte vorgegeben war, weil es eben um reale Personen ging. Und da habe ich mich ja auch schier dumm und dämlich recherchiert, weil ich irgendwie Angst hatte, irgendwelche Fehler zu machen. Deswegen habe ich auch gesagt, nein, ich schreibe nie wieder über eine reale Person. Das ist ja furchtbar, weil da einfach mein persönlicher Anspruch so hoch ist. Ich bin aber keine Historikerin, sondern Autorin. Und deswegen schreibe ich lieber über fiktive Personen, aber das Setting, also wo sich diese Figuren befinden, wie sie agieren und sowas, das ist natürlich in gewisser Weise schon ein bisschen vorgegeben. Aber bei Geschichte hat man ja meistens diese schillernden Persönlichkeiten irgendwie vor Augen, die einem so präsentiert werden. Ja, das war der große Name und das war der große Name. Und das reizt mich eigentlich nicht, sondern mich reizt das Leben des einfachen Mannes, sage ich jetzt mal so, beziehungsweise der einfachen Frau, wie die klargekommen sind, mit welchen Herausforderungen die in ihrem Alltag zu kämpfen hatten. Und da nehme ich mir auch gerne immer wieder ein besonderes Handwerk vor, wie eben die Töpferei oder die Müllerei, hatte ich ja schon viel drüber gelernt. Oder auch Bergbau würde mich noch interessieren, aber da habe ich noch keinen richtigen Zugang, noch keine zündende Idee.
Ja, der Westerwald, wo sie leben, da gibt es, glaube ich, auch oder gab es zumindest früher.
Ja, das war eine Bergbauregion tatsächlich. Auch gerade im Nachbarort gibt es da noch einige Gruben und sowas. Da müsste ich mal mich näher mit beschäftigen. Wie gesagt, jetzt im Moment ist das fehlt noch die zündende Idee. Aber es schwelt im Hinterkopf. Mal gucken, was da noch kommt.
Zum Schreiben, was brauchen Sie da? Haben Sie so ein Refugium, wo Sie sich zurückziehen, wo keiner Sie stören darf, zu Hause irgendwo, ein Stübchen?
Ja, ich habe tatsächlich meine Schreibstube mit Blick auf Bäume und Wiese. Und da starre ich auch oft drauf. Dann werde ich schon mal von den Vögeln abgelenkt, die da so rumzwitschern. Aber ich brauche tatsächlich Ruhe. Also ich bin niemand, der irgendwo in einem Café oder im Zug schreiben könnte. Ich möchte da gerne für mich sein, weil ich eben auch emotional sehr involviert bin in meine Schreiberei. Nicht immer, aber wenn irgendwelche besonders berührenden Szenen kommen, dann laufen mir auch durchaus schon die Tränen. Und da muss ich nicht unbedingt bei beobachtet werden.
Wie ist das denn in Ihrer Familie? Ist es so, dass Sie, wenn Sie zum Beispiel gemeinsam essen oder so irgendwie, dass Sie da immer noch in der Geschichte drinstecken und eingetaucht sind und gar nicht so ganz ansprechbar?
Das kommt durchaus vor, dass ich Schwierigkeiten habe, in die Realität zurückzufinden. Mit meinem Mann bespreche ich dann oft, was mir gerade so durch den Kopf geht, was meine Figuren gerade treiben. Und manchmal hat er dann auch ganz hilfreiche Einwürfe, Eindrücke, Vorschläge, was man so machen könnte. Und er recherchiert dann auch für mich mit und findet irgendwelche Sachen heraus, wie zum Beispiel dieses Meilerfest, was letztes Jahr in Mischenbach stattgefunden hat. Da wurde also tatsächlich so ein altertümlicher Meiler von einem Köhler aufgebaut und über mehrere Tage brennt der ja, um dann eben Holzkohle zu machen. Und da war ich mehrmals da und habe mir das angeguckt, habe mich mit dem unterhalten. Das war super spannend. Das hätte ich jetzt gar nicht entdeckt im Internet. Ich weiß nicht, wie er da drauf gestoßen ist. Also solche Sachen, da unterstützt er mich dann. Und
das haben Sie dann verarbeitet in Ihrem, das Holz, aus dem wir geschnitzt sind,
glaube
ich? Ja,
genau. Ja. Da kommt das drin vor mit der Köhlerei.
Wer liest denn Ihr Manuskript zum ersten Mal? Wer bekommt das?
Also ich habe eine ganz liebe Freundin, die sozusagen meine allererste Testleserin ist. Die hat wirklich fast alle Bücher von mir direkt am Anfang bekommen. um auch Feedback von ihr zu kriegen. Das kann ich dann sehr gut einschätzen. Hat die Story funktioniert? Wie kommt dies und das an? Und so. Mein Mann gehört zu den ersten Lesern, der... Ich hoffe, er schlägt mich nicht, wenn ich das jetzt erzähle, aber als er das Holz, aus dem wir geschnitzt sind, gelesen hatte, nein, mein Mann schlägt mich nicht, war nur ein Scherz, kam er danach zu mir, das ist ein doofes Buch. Oh. So, was ist denn jetzt passiert? Da muss man ganz viel bei weinen.
Ah.
Da braucht man ganz viele Taschentücher für. Und das hat mich sehr überrascht. Dann hat diese Freundin mir auch zurückgemeldet, das Buch hätte sie völlig zerlegt. Sie wäre in Tränen aufgelöst gewesen. Dann kriegte ich, als es dann ein bisschen weiter ging, von dem einen oder anderen Bloggern dann auch die Rückmeldung, oh, was habe ich geheult bei diesem Buch. Ich dachte, warum weinen die Leute denn alle so? Das war mir nicht bewusst, dass das so ans Herz geht. Ich hatte ehrlich gesagt eher gedacht, na ja, da passiert ja nicht so arg viel, ist ein bisschen langweilig, vielleicht muss man noch ein bisschen Action reinbringen. Aber nee, da wird unterschwellig wohl sehr viel transportiert, was mir gar nicht so bewusst gewesen ist.
Ich fand das auch sehr berührend, muss ich sagen. Hat mich auch damals sehr angesprochen, als ich es gelesen habe. Ja.
Ja, das hat mich dann sehr ins Nachdenken gebracht. Warum ist die Menschen denn so, was daran berührt denn so sehr? Und dann ist mir so aufgefallen, es ist halt dieses Aushalten, dieses Ertragen von Leid, was für mich normal null war, andere Menschen aber natürlich ganz anders empfinden. Und da spielt tatsächlich wieder diese Narzissmus-Geschichte rein. Ja, als Opfer von Narzissmus kann man unglaublich viel ertragen. Und das hat sich darin gespiegelt und hat es mir durch die Reaktion der Leser bewusst gemacht. Und Blume im Schuh kam ja dann danach.
Genau. Wir sind gespannt auf weitere Bücher von Ihnen. Herzlichen Dank, Annette Spratte, dass Sie bei uns im Studio hier waren, dass Sie erzählt haben, uns einen kleinen Blick gegeben haben in Ihre Schreibwerkstatt, in Ihre Bücher. Dankeschön, dass Sie hier waren.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war sehr schön.
Gottes Segen für Sie. Die Autorin und Übersetzerin Annette Spratte war heute zu Gast bei Das Gespräch. Es lohnt sich mal, ihre Website zu besuchen. Ihre historischen Romane und auch ihr aktuelles Buch Blumen im Schuh sind bei Franke Buch erschienen. Wir haben Links gesetzt auf der Internetseite zu dieser Sendung. Zu finden in der ERF Plus Audiothek unter der Rubrik Das Gespräch. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie mögen, bis bald. Tschüss. Sagt Simone Nickel.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.